Ich heiße Sie willkommen zur 6. Podcast-Folge von dem Energieberater-Podcast. Mein Name ist Sascha Ehlers und heute soll es um die folgenden 3 Themen gehen. Der erste Punkt ist die Kellerdeckendämmung, die oftmals Sinn macht bei älteren Häusern. Dann geht es weiter mit dem zweiten Punkt, und zwar die Wohnraumlüftung, manuell oder maschinell. Und als dritten Punkt möchte ich nochmal das Ziel einer Altbausanierung ansprechen. Ein vernünftiges Ziel, wie man einen Altbau entsprechend nachdämmt, ohne das zu übertreiben, sodass die Sache wirtschaftlich ist. Und das soll in der dritten Teil dann dargestellt werden, was ich als sinnvoll halte. Nach dem Intro geht's los. So, kommen wir zum ersten Thema, und zwar zu der Kellerdeckendämmung. Zur Kellerdeckendämmung kann ich sagen, dass ich das oft als Gebäudeenergieberater empfehle bei älteren Häusern, wo eben der Erdgeschossfußboden, sprich andersrum von unten gesehen, die Kellerdecke ungedämmt ist. Das heißt, da gibt es nur eine Betondecke aus den 60ern oder 50er Jahren oder auch 30er Jahren hat man nur eine Betondecke genommen. Und das muss man natürlich verändern, weil das ist dann nicht mehr zeitgemäß, wenn der Fußboden nicht gedämmt ist. Gerade wenn man Vollkeller hat, dann macht das wirklich Sinn, dass man das hier nachträglich noch nachdämmt. Und das kann man dann wunderbar erreichen mit so 8 cm Styropordämmung. Das kann man dann aber nur anbauen, diese Styropordämmung, wenn man auch einen schönen gerade Kellerdecke hat, also ohne eine Wölbung. Dann geht das relativ einfach. Das kann man praktisch am Wochenende einmal selber machen. Kauft man sich praktisch 8 cm dicke Styroporplatten, dann noch ein bisschen Fliesenkleber. Also Fliesenkleber ist so ein Geheimrezept. Man kann aber auch Styroporkleber nehmen. Styroporkleber ist aber teurer als Fliesenkleber und Fliesenkleber hält genauso gut, vielleicht sogar noch besser. Ist ja eigentlich für Fliesen da, aber bei Styropor hält das auch bombenfest. Ist noch preisgünstiger denn, also so ein kleiner Geheimtipp ist das. Und dann ist das fertig, wenn man die Kellerdecke dann entsprechend nachgedämmt hat. Am meisten Effekt hat man natürlich, wenn man einen Vollkeller hat. Das heißt, wenn alles unterkellert ist, dann kann man das natürlich wunderbar nochmal nachdämmen. Wie gesagt, Häuser aus den 60er, 70er, noch älter, 30er Jahre, 20er Jahre, kann man sowas noch ganz gut nachträglich dämmen. Und man hat einen Einspareffekt beim Vollkeller von ungefähr 15%. Das heißt, man hat 15% weniger Heizkosten, wenn man die Kellerdecke dämmt. Und das geht natürlich relativ einfach bei einer geraden Kellerdecke. Wenn Sie noch eine Förderung haben wollen, dann müssen Sie sogar 12 cm Dämmung ranbringen. Diese 8 cm sind sogar Vorschrift, das heißt, wenn Sie nachträglich ein Bauteil dämmen gegen den kalten Bereich, dann müssen Sie einen U-Wert erreichen von 0,30. Und das erreichen Sie dann mit 8 cm Styropordämmung. Das ist wichtig zu wissen, weil wenn man weniger dämmt, dann würde man gegen das aktuelle GEG, das Gebäudeenergiegesetz, verstoßen. Das wäre dann sogar strafbar. Das heißt, das sollten Sie nicht machen, da sollten Sie dann auf 8 cm gehen und dann sind Sie da sicher. Wenn Sie eine Förderung haben wollen, müssen Sie 12 cm Dämmung machen, wenn es eine Styropordämmung ist. Wärmeleitgruppe 032 wohlgemerkt. Die ist dann etwas teurer als diese Wärmeleitgruppe 035. Und das muss man sich überlegen, ob das sich denn auch lohnt irgendwo. Zunehmend kann man auch sagen, dass es nicht unbedingt Styropor sein muss, sondern es kann auch Steinwolle oder Glaswolle sein. Es gibt zum Beispiel bei Steinwolle diese Rockwoll-Kellerdeckendämmung. Gibt es extra ein System dafür. Förderfähig und auch nicht förderfähig. Und ich bezweifle so ein bisschen, dass das denn bei Förderfähigkeit, bei dieser Rockwoll-Kellerdeckendämmung, dass sich das lohnt, weil wenn man weiß, dass die ersten 8 cm Dämmung schon 80% der möglichen Dämmfähigkeit haben, dann lohnt sich eigentlich nicht, auf 12 cm zu gehen, weil ich habe mit 12 cm vielleicht 85% mögliche Dämmfähigkeit erreicht. Das heißt, 100% Dämmfähigkeit kann ich damit auch nicht erreichen. Ich habe dazu schon mal ein Video rausgebracht auf YouTube. Da rede ich dann über die Dämmfähigkeit. Es reicht auch aus, einfach Dämmfähigkeit bei Google einzugeben. Dann stehe ich da auch mit meinem Video an erster Stelle. Wenn man das gesehen hat, dann weiß man ganz genau, nach 8 cm hört die Wirtschaftlichkeit eigentlich auf. Aber es hat auch was damit zu tun, wahrscheinlich oder ganz bestimmt, dass die Dämmindustrie da auch die Finger drin hat. Das heißt, sie wollen Dämmstoffe verkaufen. Deswegen geben die da entsprechende Vorschriften. So ist das nun mal im Leben oder in der Welt. Es muss immer was verdient werden. In dem Fall ist es ganz gut, das zu wissen. Man kann ja auch diese 8 cm Dämmung da einhalten, jetzt in dem Fall bei der Kellerdeckendämmung. Und das ist kein großes Hexenwerk. Und dann haben sie auf jeden Fall die gesetzlichen Vorschriften auch eingehalten. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, wenn man einen Gewölbekeller hat. Da muss man sich ein bisschen mehr einfallen lassen. Und zwar ist das so, dass ich jetzt da auch ein Video rausbringen werde, wie man eine Kellerdecke, die so gewölbeartig ist, wie man die nachträglich dämmt, sodass es auch insgesamt die Dämmstärke von 8 cm erreicht wird, sodass es dann GEG-zulässig ist, also Gebäudeenergiegesetz tauglich ist. Und sicherlich kann man auch etwas machen in Bezug auf Förderfähigkeit, aber das, denke ich, bei einer Gewölbedecke scheint schwierig zu sein. Wie gesagt, ich habe da jetzt ein Video geplant und wenn Sie das hier vielleicht gerade hören, dann ist es wahrscheinlich schon fertig, das Video. Sie müssen dann bei YouTube, müssen Sie dann Kellerdeckendämmung eingeben und dann vielleicht meinen Namen noch, Sascha Ehlers. Und dann werden Sie auf jeden Fall dieses Video sehen, wie man eine Gewölbedecke am besten und einfachsten nachdämmen kann. Das ist so ein System, was ich selber entwickelt und was auch ganz gut passt. Man hat auch nur einen Höhenverlust von ungefähr 4 cm. Die Dachlatte kommt daran und dann die Rigipsplatte. Dann ist das fertig und deswegen hat man da nicht so viel Höhe verloren. Weil viele haben nämlich auch das Problem, Kellerdeckendämmung, da wird ja die Decke immer noch weiter tiefer ist es denn. Aber das ist auch nicht schlimm, sage ich mal, weil im Keller bin ich sowieso nicht so häufig, wenn er nicht ausgebaut ist zur Wohnfläche oder sowas, Wohnraumähnliche Wohnfläche ausgebaut worden ist, dann ist das natürlich was anderes. Aber ich rede jetzt hier von einem kalten Keller, der nicht beheizt wird und wo wirklich nur ein bisschen gelagert wird und ansonsten nichts. Dann muss man so einen Raum praktisch abschirren gegen den warmen Bereich und dann nimmt man diese Kellerdeckendämmung. Entweder mit Förderung oder ohne Förderung. Das muss man dann mal sehen. In der Regel macht der Förderung keinen Sinn, gerade weil man das häufig auch selber macht, sowas. Allerdings, wenn man dann so eine Kellerdeckendämmung über Rockwoll macht und dann von einem Trockenbauer oder Malerbetriebe machen sowas auch gerne. Die haben sich auch auf Dämmung spezialisiert. Auch die Fassadendämmung machen ja auch die Maler. Von daher machen die auch diese Kellerdeckendämmung, wenn man das in Auftrag geben will. Dann kommt da schon einiges bei rum, sage ich mal, so 4.000, 5.000 Euro oder vielleicht auch sogar 6.000. Dann kann man auch über einen Förderantrag nachdenken und dann kann man auch 4 cm mehr dämmen, damit man dann die Förderung mitnimmt. Es gibt ja 15% Zuschuss auf Material und die Arbeitszeit denn von der Fachfirma. Und wenn man noch einen individuellen Sanierungsfahrplan gemacht hat, dann hat man sogar noch 5% extra, dann ist man bei 20%. Und das muss man sich mal durchrechnen, ob das dann passt. Und dann lohnt sich auch in dem Fall, einen Förderantrag zu stellen für die Kellerdecke. So, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und zwar haben wir jetzt noch das Thema Nummer 2. Das ist Wohnraumlüftung, manuell oder maschinell. Das ist so ein Streitthema Lüftung. Habe ich schon einiges zu erzählt, auch in meinen Videos auf meinem YouTube-Kanal. Ich will hier mal zusammenfassen oder kürzer das Ganze halten, indem ich sage, im Neubaubereich, da kommen Sie ohne Lüftung nicht mehr klar. Da müssen Sie eine maschinelle Lüftung nicht mehr klar. Das muss man einfach so sehen. Hier ist es erforderlich, dass irgendwie die Luftwechsel automatisch funktioniert. Weil in der Regel schafft man es nicht immer ausreichend, das Fenster selber aufzumachen. Wenn Sie das korrekt machen wollen, müssen Sie nämlich alle 3 Stunden müssen Sie das Fenster für 5 Minuten Querlüftung sorgen und dann haben Sie wieder 3 Stunden Ruhe. Das ist dann der 0,3-fache Luftwechsel. Der gesunde Luftwechsel wäre sogar noch höher, der liegt bei 0,5-facher Luftwechsel. Das heißt, alle 2 Stunden das Fenster aufmachen, einmal Querlüftung, damit man dann die entsprechenden 0,5-fachen Luftwechsel, das gesunde Wohnen erreicht hat. Es reicht aber auch aus, der 0,3-fache Luftwechsel, also alle 3 Stunden einmal für 5 Minuten das gegenüberliegende Fenster auf Querlüftung gehen. Das müssen Sie machen im Neubau. Wenn Sie das nicht machen, dann haben Sie da auf jeden Fall ein Problem, dass zu viel Feuchtigkeit in der Luft ist und auch, dass die Luft nicht mehr schön ist, nicht mehr ausreichend Sauerstoff drin ist. Das heißt, dann werden Sie müde und das kann man alles automatisieren, indem man das maschinell löst, indem Sie da Lüfter einbauen. Und zwar das einfachste Prinzip für Neubau, rede ich mal von jetzt, ist, wenn Sie Fensterfalzlüfter nehmen. Das heißt, in den Zulufträumen wie Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, da gehen Sie bei und machen da einen Fensterfalzlüfter in die Fenster rein. Und zwar ist das in der Regel immer eine Doppelausführung. Da wird die Gummidichtung weggeschnitten im Fenster und dann wird da so ein Ventil eingebaut. Nennt sich Fensterfalzlüfter. Fensterfalzlüfter müssen immer oberhalb des Kopfes eingebaut werden. Also das heißt, die Höhe oberhalb des Kopfes, weil dann wären nämlich keine Zugserscheinungen merkbar. Es könnte nämlich sein, wenn das so in Richtung Gesicht ist, die Höhe des Fensterfalzlüfters, dann merkt man, da könnte ein da merkt man einen Zugerscheinung, wenn man direkt davor steht. Und wenn das über den Kopf wegläuft, dann habe ich keine Zugserscheinung. Und das ist das Geheimnis, dass man diese Fensterfalzlüfte ein bisschen über den Kopf, sagen wir mal, der Mensch 1,80, denn bei 1,90 oder so in dem Bereich 1,95 einbaut, diesen Fensterfalzlüfter. Und dann haben sie den optimal eingesetzt. Es reicht aber nicht aus, in jedem Fenster einen Fensterfalzlüfter zu machen, sondern nur in den Frischlufträumen und dann in den Ablufträumen, das wäre dann Badezimmer und Hauswirtschaftsraum, einen Entlüfter einzubauen. Einen Entlüfter, der praktisch dann die Luft absaugt. Die frische Luft kommt dann über die Frischlufträume hinzu, das heißt unter der Türschlitz, dann wird die Luft nachgezogen. Manchmal muss man auch in der Tür noch so ein kleines Lüftungsgitter einbauen, damit man diesen Effekt erreicht. Aber in der Regel reicht der Türschlitz aus, um dann einen gewissen Unterdruck zu erzeugen, sodass aus den Frischlufträumen, da wo die Fensterfalzlüfter eingebaut sind, wie Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Wohnzimmer oder Büro auch, dass man da immer frische Luft hat. Und dann wird aus den Badezimmer und Hauswirtschaftsraum die Luft abgesogen. Das heißt, so habe ich einen kontinuierlichen Luftstrom im Haus erzeugt, der praktisch mir immer für frische Luft sorgt, sodass ich die Fenster fast gar nicht mehr aufmachen muss. Ich kann sie natürlich nach wie vor aufmachen, gar kein Problem. Ist ja nicht strafbar, ein Fenster aufzumachen. Aber es geht auch automatisiert. Von daher wäre das eine ganz schöne Sache vom Wohnkomfort her. Und wenn Sie dann mal später nach Hause kommen von der Arbeit, dann ist das auch nicht so ein muffiger Geruch dann, wenn Sie nach Hause kommen, weil 5 Stunden oder sagen wir 8 Stunden nicht mehr gelüftet worden ist oder 9 Stunden, je nachdem, wie lange Sie da waren. Dann merkt man einen Rieseneffekt, dass das sehr viel bringt, dass man einen kontrollierten Luftstrom drin hat. Und das ist auch kontrolliert, das heißt, damit spare ich auch sogar Energie, weil es wird nur das ausgezogen, was sowieso ausgetauscht werden muss, damit ich ein gesundes Wohnen erreiche. Und wenn ich ein Fenster immer auf Kipp habe, Dauerlüftung, dann ist das unkontrolliert. Und dann habe ich natürlich einen höheren Energieverbrauch, als wenn ich das immer nur ganz bisschen mache, sodass die Luft ja nicht zu viel ausgetauscht wird, weil das ist dann auch wieder kontraproduktiv. Deswegen helfen mir so eine einfachen Sachen ganz gut. Natürlich müssen Sie aufpassen, dass Sie dann nicht auch im Hauswirtschaftsraum und Badezimmer noch so ein Fensterfalzlüfter einbauen, weil dann funktioniert das nicht mehr, was ich gerade erzählt habe. Wir müssen natürlich so viel Unterdruck erzeugen, dass dann die Fensterfalzlüfter aufmachen in den Frischlufträumen. Das heißt, ich darf im Hauswirtschaftsraum und Badezimmer keinen Fensterfalzlüfter einbauen, wenn ich das so mache, wie ich das Ihnen erzählt habe, weil dann geht das nicht. Dann ist der Kurzschluss da und dann wird nicht mehr aus dem Schlafzimmer, aus dem Wohnzimmer und Kinderzimmer und Büro nicht mehr genug Luft weggesogen. Deswegen muss da dann kein Fensterfalzlüfter eingebaut werden bei dem Badezimmer und Hauswirtschaftsraum, damit wir den Unterdruck erzeugen. Also das wäre die einfachste Art und Weise, wie man das hinbekommt. Für Neubau wirklich nur 2 Lüfter, 2 Endlüfter einbauen und fertig ist das Ding. Natürlich gibt es noch andere Varianten, zum Beispiel das mit Wärmerückgewinnung. Es gibt dezentrale Lüfter, die man noch in die Wand einzieht. Da werden so Kernbohrungen gemacht und dann wird da so ein Pendellüfter eingebaut, der 70 Sekunden die Luft rausdrückt und 70 Sekunden wieder rein. Innen drin ist ein Keramikwärmetauscher, der die Wärme praktisch beim Rausdrücken der Luft aufwärmt. Und wenn dann nach 70 Sekunden umgedreht wird, die Luft, die Richtung, dann kann die kalte Luft durch diesen Wärmetauscher durchziehen und wird dadurch ein bisschen vorgewärmt. Und das ist der Vorteil, dass man dann ein bisschen vorgewärmte Luft hat. Und man sagt sogar, oder einige Hersteller werben damit, dass man sogar 90% Wärmerückgewinnung damit kriegen kann. Das heißt, die Wärme, die rausgeht, wird durch den Keramikwärmetauscher gespeichert und wird dann beim Luftreinziehen wieder abgegeben an die kalte Luft, sodass die kalte Luft sich praktisch aufwärmt dadurch. Das ist natürlich eine tolle Sache. Nachteil ist natürlich, dass man von diesen Pendellüftern ein paar mehr haben muss, und zwar für Wohnzimmer und Schlafzimmer und alle Räume, die frische Luft immer haben. In Küche würde ich zum Beispiel nur Abluft nehmen und im Badezimmer auch nur Abluft. Also da muss man so ein bisschen überlegen, was man da will und was man sein lässt. Aber wir merken schon jede Menge Löcher auf einmal in der Außenwand. Deswegen ist das so eine Methode, wo man sagen kann, ja, kannst du machen, aber kannst du auch was Besseres machen. Ja, da würde ich eher diese Fensterfalzlüfter nehmen, weil da habe ich nicht Löcher in der Wand. Also, aber es wird auch gemacht. Also wenn Sie da so Neubauten sich mal angucken, dann sehen Sie das da, dass da vielleicht manchmal Löcher drin sind. Dann sind das so dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung. Noch besser, die Luxusvariante wäre praktisch dann die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das wäre denn der Mercedes. Das wäre dann ein Rohrnetz, was ich dann praktisch im Haus habe, entweder im Fußboden verlegt oder in der Decke, werden dann Zuluftleitungen und Abluftleitungen gelegt, sodass man dann Frischlufträume hat und das ist dann Zuluft. Da wird dann im Schlafzimmer und Kinderzimmer Luft in den Raum reingeblasen. Und dann gibt es eben auch diese Ablufträume, das wäre dann Badezimmer und Hauswirtschaftsraum, da wird die Luft abgezogen. so dass man ein System hat, dass die Frischlufträume mit Frischluft versorgt werden und die Ablufträume wie Badezimmer, Hauswäscheraum werden eben halt Luft entzogen. Somit hat man immer einen Luftwechsel. Die Luft geht dann praktisch über den Türschlitz wieder zu den Ablufträumen, Badezimmer, sodass man da dann die Luft absaugen kann. Dieses System ist natürlich nicht ganz billig, wird natürlich gerne im Neubau gemacht. Wenn man eben praktisch ein bisschen auf Komfort achtet, dann ist sowas anzuraten. Ist aber eine Sache, die mal eben wieder 10.000 Euro extra kostet, vielleicht sogar 15.000. Von daher bin ich so ein Freund von den Fensterfalzlüftern, weil es wirklich wenig Aufwand ist, die Dinger einzubauen, diese Fensterfalzlüfter in die neuen Fenster und dann eben ein Lüfter einbaut im Badezimmer und Hauswirtschaftsraum, vielleicht in der Küche auch, das kommt noch so ein bisschen drauf an. Aber mittlerweile gibt es ja auch so Küchen, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so richtig im Neubaubereich, weil da ist man ja eher auf Wohnküche ja schon aus. Das heißt, die Küche gehört schon zum Wohnzimmer. Das heißt, das ist schon ein Frischluftraum geworden eigentlich. Man hat normalerweise noch so einen Abzug für den Herd noch, dass man dann, wenn man da was kocht, dass man noch Abzug hat. Aber meistens ist das mittlerweile auch schon Rundumluft. Also das ist dann auch schon nicht mehr Abluft dann nach draußen hin, sondern das ist nur ein Umluftablüfter, der praktisch die Luft durch den Filter jagt und den aber auch gleich wieder die Luft in den Raum abgibt. Also das ist dann so eine Sache, das muss man alles überlegen. Ich habe jetzt diese drei Möglichkeiten der maschinellen Lüftung genannt. Das ist einmal diese Fensterfalzlüfter mit einem kleinen Lüfter im Badezimmer und Hauswirtschaftsraum. Dann habe ich erzählt, diesen dezentralen Lüfter mit Wärmerückgewinnung. Die kann man auch im Neubau machen, aber auch im Altbau, komme ich gleich nochmal zu. Sind die ganz anzuraten für den Altbau. Und dann haben wir noch diese Luxusvariante, ein zentrale Lüftungsanlage nennt sich das, mit Wärmerückgewinnung, wo man so einen Kasten hat, wo so ein Kreuzstrom entsteht und Filter drin sind und Motor, der zentral praktisch die Luft ansaugt und filtert und auch noch Wärmerückgewinnung macht. Das sollten Sie sich ein paar Videos mal angucken, damit Sie das verstehen, wie das Prinzip funktioniert. Ist relativ einfach vom Prinzip her, aber erfordert eben halt ein Rohrnetz, was eben entsprechend auch Kosten verursacht. Noch eben kurz zum Altbau. Altbau ist so eine Sache. Normalerweise braucht Altbau keine Lüftungsanlage. Es sei denn, ich mache den Altbau so schön dicht, nachträglich, dass ich da sehr viel neu mache, mit Fenstern neu und dann auch noch die Fassade noch ein bisschen nachgedämmt. Dann kann das sein, dass auch für einen Altbau eine Lüftungsanlage notwendig wird, damit ich entsprechenden Luftwechsel habe. Aber da würde ich auch auf die drei Varianten zurückgreifen, die ich im Neubau auch habe. Wobei die dritte Variante, das mit dem zentralen Lüftungsgerät, wahrscheinlich nicht mehr in Frage kommt, weil da muss dann die Decke abgehangen werden im Altbaubereich. Das wird dann doch schon ziemlich kostenintensiv. Deswegen ist es vielleicht besser, wenn man da dann ausweicht auf die Fensterfalzlüfter wieder und dann im Badezimmer und Küche dann die Luft absaugen kann mit so einem kleinen Entlüfter. Dann ist das da möglich, auf jeden Fall dieses auch einzubauen mit Fensterfalzlüfter für den Altbaubereich. Aber auch diese dezentralen Lüfter mit Wärmerückgewinnung, diese Pendellüfter, sind dann auch sehr interessant. Ich brauche ja nicht in jeden Raum so einen Pendellüfter einbauen, aber so im Schlafzimmer oder im Büroraum ist sowas nicht schlecht, wenn man immer frische Luft hat, ohne das Fenster aufzumachen, ist so ein Ding genial. Ich habe das selber auch bei mir, also ich bin da echt von begeistert, weil Fenster mache ich nicht mehr auf. Ich habe aber trotzdem immer frische Luft in meinem Raum durch diesen Pendellüfter. Also das ist schon schön, ist das. Und wenn man das Ding auf Stufe 1 laufen lässt, geht das bis 3, geht das hoch, dann hat man schon einen großen Luftwechsel. Aber Stufe 1 reicht eigentlich aus. Da ist der Lüfter auch sehr, sehr leise. 70 Sekunden bläst er die Luft ja raus und dann 70 Sekunden wieder rein. Mit dem Keramikwärmetauscher hatte ich ja vorhin schon erzählt. Also alles soweit okay. Kann man sehr gut mit leben, sage ich mal. Also das wäre für einen Altbau dann auch noch interessant, diese Pendellüfter da einzubauen, wo sie eben passen, sage ich mal. Für Wohnzimmer ist das eine gute Sache, habe ich da einmal frische Luft. Für Badezimmer passt das dann eher nicht, weil da ist dann besser wieder der Entlüfter. Aber geht auch. Man kann auch im Badezimmer so ein Ding einbauen. Dann habe ich da auch immer meine frische Luft und die Feuchtigkeit geht auch weg dadurch, wenn ich da geduscht habe und so weiter. Also es ist dann auch möglich, da einen Pendellüfter einzugehen. Man muss sich dann da entsprechend beraten lassen, dass man im Altbau eben halt lüften muss, weil es also maschinell lüften kann, weil es manuell eben auch schwierig halt ist, wenn das Haus relativ dicht geworden ist durch Sanierung. So, als letzten, dritten Punkt möchte ich jetzt noch ansprechen. Heizenergieverbrauch beim Altbau, wenn man den nochmal so sich mal verinnerlicht und anguckt, hat man ja einen gewissen Verbrauch, entweder Gas, Öl oder Strom. Strom kann ja sein, dass man Nachtspeicheröfen hat oder vielleicht auch schon eine Wärmepumpe. Das kann man ja alles miteinander vergleichen. Es wird ja alles in Kilowattstunden abgerechnet. Bis auf das Öl, das gebe ich zu. Das Öl wird, muss man aber mit Umrechnungsfaktor, kann man das auch noch gut hinkriegen. Ein Liter Öl entspricht 10 Kilowattstunden, kann man sich merken. Wenn ich 20.000 Kilowattstunden Gasverbrauch habe, bedeutet das 2.000 Liter Heizöl. Und bei Strom ist es ja praktisch 1:1. Ist ja schon Kilowattstunden. Und wenn ich mir jetzt eine Gas-Kilowattstunde angucke und eine Strom-Kilowattstunde, ist das ja vom Preis schon irgendwo anders, ne? Weil Strom ist ja sowas bei 40 Cent aktuell, wo ich den Podcast hier jetzt aufnehme. Da ist der Strompreis bei 40 Cent, also schon ganz schön hoch. Man kriegt es vielleicht auch mal für 38 Cent die Kilowattstunde. Und Gas ist jetzt hier bei 12, 13, 14 Cent. Vor 10 Jahren war der Gasverbrauch wirklich noch bei 3 Cent gewesen. Also oder 4 Cent konnte man noch irgendwie bei billigen Gasversorger bekommen. Aber die Zeiten sind vorbei. Der Preis für Gas hat sich verdreifacht oder vervierfacht. Kommt so ein bisschen auch auf die politische Lage jetzt gerade an. Gas ist halt schwieriger zu besorgen. Im Endeffekt ist es so, umso weniger Energie ich verbrauche, umso besser. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Was ist der optimale Energieverbrauch für so einen Altbau? Also ich nehme mal an, ein Altbau, 140 Quadratmeter, ungedämmt, aus den 1960 zum Beispiel, hat so einen Verbrauch Gas 40.000 Kilowattstunden. Und das ist natürlich zu viel, das ist zu teuer, ist das. Das kann man eigentlich nicht mehr so bezahlen, sage ich mal, oder will man auch nicht bezahlen. Das ist dann zu viel, ist das. Und das Ziel sollte sein, wenn ich diesen Altbau entsprechend nachdämme, dass ich den Gasverbrauch halbiere. Dann liege ich bei 20.000, wenn ich vorher bei 40.000 war. Also das sollte das Ziel sein. Das wäre ein vernünftiges Ziel, wo ich eigentlich gar nicht so viel machen muss, um dieses zu erreichen, diese Halbierung. Weil dazu muss ich nämlich die Außenwände dämmen. Meistens kann man das beim Haus von 1960 so machen, indem man den Luftspalt im Mauerwerk noch nachträglich verfüllt. Man hat da in der Regel ein zweischaliges Mauerwerk. Und alleine das, wenn es ein freistehendes Einfamilienhaus ist, bringt ungefähr 30% Heizkostenersparnis, weil man eine große Fläche nachträglich gedämmt hat. Wärme geht ja immer über die Fläche verloren oder größtenteils über die Fläche verloren. Und die größte Fläche eines Hauses ist eben die Außenwand. Ich gebe zu, beim Rhein-Mittelhaus ist es so, dass Außenwand und Dach gleich groß ist. Aber in der Regel ist das die Dachfläche dann die zweitgrößte Fläche. Ja, und die muss auch entsprechend gedämmt sein, das ist klar. Wenn ich da eine dünne Dämmung drin habe von 1960, die schon in sich zerfallen ist, ja, dann muss ich dabei gehen, dann muss ich ein bisschen mit Zellulose noch nachdämmen. Dann kann ich die alte Dämmung sogar noch drin lassen und mache darüber nochmal meine Zellulose-Dämmung. Was ja auch gleichzeitig noch gut ist gegen Marder und Mäuse und Holzbock und Holzwurm mag das auch nicht, diese Zellulose, weil da so ein bisschen Druckerschwärze drin ist. Zellulose ist ja nichts anderes als zerschnetzeltes Zeitungspapier oder Kartons, Pappe. Und da ist ein bisschen Druckerschwärze bei und die mögen das nicht. Die gehen dann lieber zum Nachbarn, wenn sie dieses Zeug riechen, diese Druckerschwärze. Das wissen wir selber auch, wenn wir die Nase an Zeitungspapier halten, dann merkt man so ein bisschen, es riecht ein bisschen, es stinkt so ein bisschen nach Druckerschwärze. Und genau das mögen die nicht. Die Tiere haben ja feinere Nasen als wir und von daher sagen die sich, komm, nee, ich gehe zum Nachbarn. Und dann haben sie eigentlich das gemacht, was man wirklich empfehlen muss, diese Zellulose-Dämmung dann nachträglich da reinzubringen. Und wenn sie diese beiden Sachen gemacht haben, Zellulose-Dämmung und die Außenwand mit Kerndämmung gemacht haben, mit Styroporkügelchen zum Beispiel oder Glaswollgranulat oder Steinwollgranulat, Zellulose dürfen sie da nicht in die Außenwand nehmen, das darf man nicht, das darf man nur im Dachbereich die Zellulose verteilen. Dafür ist das gut und sehr gut, funktioniert sehr gut. Und in die Mauerwerk, weil das ja auch dann gegen das Erdreich ranrutscht, man beigehen, dass man da sagt, so komm, da muss man dann mit Styroporkügelchen oder Glaswolle oder Steinwollgranulat arbeiten. Ja, das ist zu empfehlen. Und wenn man diese beiden Sachen gemacht hat, dann habe ich den Energieverbrauch schon halbiert. Wenn ich dir noch die Fenster noch neu mache, wenn die alt sind, dann bin ich schon bei 60%. Dann kommt vielleicht noch die Kellerdeckendämmung dazu. Manchmal hat man Halbkeller, mal Vollkeller. Wenn das auch noch gemacht wird, dann bin ich sogar schon bei 70% Einsparung gegenüber vorher. Dann bin ich nur noch bei 15.000 Kilowattstunden oder 13.000 oder 14.000. Und dann passt das wieder. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn der Gaspreis sich mal wieder verdoppelt hat und so weiter. Dann kann ich alles immer noch bezahlen. Und das ist so der Weg, wie man hingeht und sagt, so, das ist das Optimale, wo man mit wenig Geld viel erreicht. Das würde ich so empfehlen. Und was ich gerade aufgezählt habe, das kostet nicht so viel. Da sind sie mit unter 20.000 sind sie dabei. Und das Geld haben sie innerhalb von 5 Jahren wieder raus. Von daher ist es sehr sinnvoll, sowas zu machen, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Alternativ dazu können Sie jetzt sich das Video nochmal Energieberatung in 5 Minuten erklärt angucken. Das habe ich mal auf YouTube gebracht oder bei Google müssen Sie einfach Energieberatung 5 Minuten eingeben und dann haben Sie mein Video auch schon gefunden. Ist sehr zu empfehlen, da wissen Sie ganz genau, wie man so ein älteres Haus nachdämmt. Was ich gerade eben erzählt habe, das ist der Weg, Das werden Sie da nochmal genau erklärt bekommen. Das sollte das Ziel sein, den Energieverbrauch halbieren. Ein Neubau kann man aus dem Altbau nicht hinkriegen. Ich sage immer, wenn man den Neubauverbrauch anguckt, der liegt dann bei so einem Haus bei 140 Quadratmeter Wohnfläche bei ungefähr 10.000 Kilowattstunden, also schon relativ wenig. Und wenn ich im Altbaubereich dann dieselbe Fläche, 140 Quadratmeter, von mir aus dann 18.000 Kilowattstunden oder 20.000 Kilowattstunden verbrauche, dann ist das alles noch okay, sage ich mal. Dann ist es der doppelte Energieverbrauch wie Neubau. Und das sollte so die Richtschnur sein. Wenn ich einen Altbau hinbekomme, dass er nur die doppelte Energieverbrauch wie ein Neubau, dann ist das alles perfekt. Dann ist das in Ordnung, dann kann man mit leben. Weil Sie dürfen nicht vergessen, eine Altbausanierung ist heute, Ende 2024, deutlich günstiger als Neubau. Ein Neubau ist fast nicht mehr zu bezahlen, weil die Baupreise sich teilweise verdreifacht haben gegenüber vor 4-5 Jahren. Und dann passt das nicht mehr. Deswegen ist heute der Trend eher da, dass man die alten Häuser wieder fertig macht. Und das machen Sie bitte nur so viel fertig, dass Sie dann nur den doppelten Energieverbrauch haben wie Neubau, vergleichbarer Neubau. Und dann passt das soweit, weil alles andere ist übertrieben und funktioniert dann auch nicht mehr so richtig von Wirtschaftlichkeit. Das ist so meine Empfehlung. Das sollte die Richtschnur sein. Natürlich ist man noch weit weg von einem Energieeffizienzhaus, aber ein Energieeffizienzhaus, was dann auch von der KfW gefördert wird, ein KfW 85 zum Beispiel, das ist aber auch dann wie Neubau. Das heißt, Sie müssen das Haus praktisch auf links drehen, wenn Sie da ein Energieeffizienzhaus machen. Und da müssen Sie so viel Geld ausgeben. Wahrscheinlich hängt die Industrie da auch so ein bisschen drin, dass man eben neue Baustoffe noch mehr kaufen muss und so weiter. Dass man den Leuten animiert, noch mehr Geld auszugeben. Die Banken haben das immer ganz gerne, dass man aus einem alten Haus dann ein Energieeffizienzhaus macht. Aber zu welchem Preis, nicht? Also das ist echt schon heftig, was man denn da investieren muss. Da bleiben dann praktisch nur die Außenwände stehen beim Energieeffizienzhaus. Egal, ob es KfW 70 ist oder KfW 85. Ja, oder neuerdings soll man ja auch KfW 55 als Energieeffizienzhaus hinkriegen. Ja, das funktioniert ja irgendwann auch nicht mehr. Also ich mache das schon seit 15 Jahren und habe da alles rauf und runter gerechnet. Neubau sowie Altbau. Und ich habe alles gemacht schon. Also irgendwo, sage ich mal, passt es dann irgendwo nicht. KfW 85 kann ich mir noch so einigermaßen vorstellen, aber dann muss man auch wirklich auch schon alles wieder neu machen vom Haus. Wenn man dann wirklich nur noch die Wände stehen lassen hat, dann kann man auch noch ein KfW 70 erreichen, aber das ist praktisch schon Neubau. Ist schon heftig, ist das, was da alles gefordert wird. Deswegen ist das in der Regel nicht zu empfehlen, ein Energieeffizienzhaus, auch wenn es da Förderung geben würde. Was jetzt schiefgelaufen ist, man hätte auch das KfW 115 weiterlaufen lassen, weil dann ist das nicht mehr ganz so heftig. Dann hätte man das Energieeffizienzhaus 115 noch aktiviert lassen sollen, weil das ist dann noch einigermaßen erreichbar. Das bedeutet, denn KfW 115 ist 15% mehr Energieverbrauch als wie Neubau, als Referenzneubau. Und von daher wäre das noch so eine Machbarkeit. Aber auch umso weniger Energieverbrauch ich zum Schluss noch erreichen will, wenn ich schon wenig Energieverbrauch habe und dann noch weiter runtergehe, dann muss ich immer noch mehr Geld in die Dämmung reinstecken und in die Haustechnik, um das zu erreichen. Denn es ist auch notwendig, eine Wärmepumpe einzubauen, wenn ich ein Energieeffizienzhaus erreichen will. Das geht ganz normal. Nicht mehr mit Gasbrennwert oder Ölbrennwert und Solaranlage auf dem Dach. Das schaffe ich gar nicht mehr. Da muss ich schon wieder die Wärmepumpe gehen. Und die Wärmepumpe ist ja auch mittlerweile ein Streitthema geworden, bezogen auf Haltbarkeit und hohen Stromverbrauch und so weiter. Da will ich jetzt nicht noch weiter ausholen. Das muss man also sich ganz genau überlegen, ob das irgendwie so passt für einen. Ich sage mal so, nach meinem Erfahrungswert ist es so, wenn ich den doppelten Energieverbrauch benötige wie vergleichbarer Neubau, dann habe ich es eigentlich gewonnen, dann passt das. Und dann ist das auch wirtschaftlich und dann kann ich in dem Haus auch gut weiter heizen und auch später den Wiederverkaufswert ist auch da, wenn Sie das Haus entsprechend so nachgedämmt haben, dass man entsprechend den Energieverbrauch, nur den doppelten Energieverbrauch hat wie bei Neubau, dann ist das alles gut bezahlbar. So, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war die 6. Podcast-Folge. Und ich sage dann einfach mal bis zum nächsten. Tschüss, auf Wiedersehen. Sascha Ehlers, tschüss.